Dankeschön. Naja, diese Titel, das ist auch immer sowas, ne? Oh Mann, ich bin gar kein Pastor mehr. Ich bin in Rente, ne? Und eine Gemeinde habe ich auch nicht. Also in Brasilien würde ich nicht Pastor sein, weil dort nur der Pastor heißt, der eine Gemeinde, einer Gemeinde vorsteht. Der Hirte ist. Vielleicht bin ich Schäfer, ich weiß es nicht. Ja, freue mich hier zu sein in Ostfriesland. Also ich war hier in Ostfriesland schon eher als die meisten von euch. Also da war ich 9 Jahre. Mein Vater hat mich da von Wiesbaden mit dem Zug nach Aurich geschickt. Ich musste dann schon mal umsteigen. 9 Jahre, ne? Das weiß nicht, ob man das sich heute wagen würde, so ein Kind von 9 Jahren auf die Reise zu schicken mit dem Zug, so ganz alleine. Und dann habe ich hier wunderschöne Ferien verbracht, dort in Jeringsveen. In der Gemeinde, mein Vater hatte sie nach dem Weltkrieg, also 45, 46, so in dem Dreh, dort sozusagen ins Leben gerufen. Da war der Vater vom Waldemar Sadatschuk noch dabei. Und mein Onkel und noch einige andere. War schon interessant. So, und jetzt bin ich wieder mal hier, ne? Aber ist nicht schlecht hier. Wunderschönes Wetter. Habt ihr immer so ein schönes Wetter, ja? Als ich jetzt in Brasilien war, ich kam Mittwoch zurück. 14 Tage waren wir dort. Blauer Himmel, immer nur blauer Himmel. Südwind von Patagonien her, Antarktis, Südwind, Südbrasilien, Rio Grande do Sul. Wunderschön. Es ist herrlich. So eine Verwöhnung habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ja, ich bin für die christliche Botschaft, ich bin für den BFP tätig. Der eine oder andere wird schon mal, wenn er Wort und Geist liest, also diese monatliche Zeitschrift, sollte einer die kennen, dann ist das so ein kleiner Abschnitt Orientierung. Das sind schon mal so ein paar Erklärungen über hebräische Ausdrücke, ne? So. Was ist ein Navi? Navi. Du weißt das doch, ne? Ne? So, ja, ist klar. Habt ihr alle gehört, ne? Also ein über Satelliten laufendes Gerät, das also ortet, GPS, ne? Das ist ein altes Wort. Das ist ein altes Wort. Wir hören heute über einen Navi. Navi ist hebräisch und heißt Prophet. Nun ist so manch ein LKW-Fahrer schon in der Wüste gelandet, ne? So auf dem Feldweg, kam nachher nicht mehr raus. Habt ihr schon gemerkt, mit dem Navi, ne? Da hat da wohl was nicht gestimmt. So geht's einem mit falschen Propheten, ne? Ist klar. Aber es gibt auch echte Navis und die haben saubere Verbindung und sind sehr genau, geben ganz deutliche Anweisungen. Navi. Eine andere Sache, also wie gesagt, ich bin für die Arbeit mit Israel zuständig. Israel ist ganz wichtig. Ich will euch was sagen. Was wurde 1948? Was? Staat gegründet, 14. Mai 1948. David Ben-Gurion, Chaim Weizmann und so weiter. Viele Leute haben den Staat gegründet. Die Araber haben das damals nicht angenommen. Die UNO hat beschlossen, dass es 2 Staaten gibt und einen palästinensischen und einen israelischen Staat. Die Israelis oder die Juden haben damals zugesagt, haben Ja gesagt. Die Araber haben Nein gesagt und haben bis heute keinen Staat, kämpfen noch immer drum. Und es ist ein Witz der Geschichte, dass man Israel zur Last legt, keinen Palästinenserstaat akzeptieren zu wollen. Die Araber wollen es nicht. Die sagen, das Land gehört uns. Adam war Moslem, Abraham war Moslem, David war Moslem, Salomo war Moslem. Es hat nie wirklich Juden gegeben, es hat auch nie einen Tempel gegeben. Und der Mufti von Jerusalem, der hat gesagt, also Tempel, das gibt es hier nicht. Ich meine, er konnte nicht Berlinerisch, aber gibt's nicht. Ne? Hat es nie gegeben. Fremd. Nach der Lehre des Koran war ja schon, wie gesagt, Adam Moslem und auch Abraham und so weiter. Und die Bibel ist eine Verfälschung des Originals. Das Original ist aber erst im 7. Jahrhundert entstanden, um 625 nach Christus. Also wenn einer ein bisschen in Archäologie oder anderen Dingen ausgebildet ist, dann kann er begreifen, dass also Manuskripte, die jüngeren Datums sind, Zweifel daran erwecken könnten, dass das doch nicht ganz das Original ist. Ne? Also es kann sein, dass solche späten Dokumente nicht die Originale sind. Also besser die alten, so wie die Bibel, so 3000 Jahre alte Schriften sind hier niedergelegt, manche sind sogar noch älter. Puh, knapp 2000 Jahre alt. Oder gut 2000 Jahre alt. Und so haben wir es mit einer Verfälschung zu tun und einer gemeinen Verfälschung. Also wie gesagt, die Araber haben das damals abgelehnt und die lehnen es bis heute ab. Die sagen zwar, wir wollen einen Palästinenserstaat, aber wer will das? Wir wollen die Juden ins Meer treiben. Wenn die Araber, so wie es jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert ist, einige Kriege verlieren, dann ist das nicht so schlimm. Aber Israel kann es sich nicht leisten, auch nur einen einzigen Krieg zu verlieren. Dann bedeutet das die Auslöschung. Wir haben eine Aufgabe, nämlich für Israel zu beten. Denn von Israel, wir hören das nachher noch, kommt das Evangelium. Das Heil kommt aus den Juden. Ich hätte dafür ins Konzentrationslager gehen können vor 70 Jahren. Für diesen Ausdruck. Das Heil kommt ja von Hitler, ne? Nicht von den Juden. Oder von den Ariern. Nein. Es ist erstaunlich, wie tief antisemitistische Gedanken oder antijüdische Gedanken im Christentum wurzeln. Das Thema Israel ist leider in weit und breit in unseren Gemeinden, vor allen Dingen die hier in Deutschland, unterbelichtet. Sehr, sehr unterbelichtet. Das ist äußerst schade. Im Jahre 150 nach Christus ungefähr hat es in Rom einen Mann gegeben, der hieß Marcion oder Marcion, je nachdem, wie man Latein gelernt hat. Cicero oder Cicero, ne? Und dieser Marcion war ein Reeder. Er war steinreich und hat die Idee entwickelt, dass der Gott, der im Alten Testament spricht, nicht der Vater Jesu ist, sondern eine boshafte, menschenfeindliche Gottheit, ein sogenannter Demiurg. Und dann hat er das Alte Testament weggelegt, und dann hat er die Evangelien Markus, Matthäus und Markus, Johannes, die anderen Briefe, einige von Paulus hat er gelten lassen und nur das Lukas-Evangelium hat er gelten lassen. Und hat dann eine ganz gefährliche Irrlehre formuliert. Die ist von der Kirche damals bekämpft worden, aber wir können uns vorstellen, dieses Gift war so stark, dass es bis heute nachwirkt. Denn in weiten Kreisen des Christentums, unseres Christentums, hier in Deutschland, gilt der Grundsatz, das Alte Testament brauchen wir nicht, wir haben das Neue, wir brauchen das nicht mehr. Wir leben heute nicht unter Gesetz, wir leben unter Gnade. Ihr müsst mein Buch mal lesen, das steht da, ist da hinten die Decke. Da habe ich über Römer 9 bis 11 geschrieben. Und da habe ich das deutlich gemacht, was darunter zu verstehen ist. Wir leben nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und auch das weiße Buch, das heißt, sind wir denn nicht frei? Da behandle ich das Gesetz. Ist nämlich Folgendes. Da ist eine Verschiebung oder eine Verdrehung der Bibelstellen gewesen. Nein, Gottes Wort ist ganz gültig. Gott hat nicht ein neues Gesetz gegeben, Gott hat einen neuen Bund gemacht. Jesus sagt am Anfang seines Dienstes, nicht ein Jota wird vergehen. Nicht ein Jota wird vergehen, sondern alles wird geschehen. Aber er hat einen neuen Bund gemacht. Und der neue Bund besteht darin, dass wir mit einem neuen Herzen leben. Wir kriegen ein neues Herz geschenkt von Gott. Und da hinein schreibt er mit seinem Finger, mit dem Heiligen Geist, sein Gesetz, seine Worte, damit wir seinen Willen auf freiwilliger Basis tun können. Ich entscheide mich dafür. Das ist ungeheuer wichtig. Also da haben wir etwas ganz Furchtbares erlebt im Jahre 150 ungefähr, in diesem Bereich, ein bisschen später. Er wurde auch ausgeschlossen, dieser Martion. Geht mal ins Internet und schaut euch an. Martion oder mit K, meistens mit C. 150 nach Christus. Das Gift ist drin bis heute. Leider. Schade. Und Jesus hat aus dem Alten Testament gepredigt, Paulus hat daraus gepredigt, Petrus hat daraus gepredigt, Stephanus hat jede Menge Bibelstellen daraus zitiert, wohl 13, und Petrus in seiner Predigt am Pfingsttag, ich weiß nicht mehr wie viel, 5 oder 7, so ungefähr in diesem Dreh. Jedenfalls, die besten Predigten wurden jedenfalls aus dem Alten Testament gehalten. Noch etwas. Habt ihr gemerkt, dass wir in den letzten wenigen Jahren einer sehr aggressiven Medienhetze gegen Jesus, gegen Gott, gegen die Schöpfung ausgesetzt sind? Das läuft parallel mit einer Hetze und Ablehnung von Israel. Ich habe es gestern hier gesagt. Der Staat Israel wird gegen alle Wahrheit der Geschichte seit der Durban 1-Konferenz in Durban, Südafrika 2001 vermehrt von einigen Leuten propagandistisch als Apartheidstaat bezeichnet. Jetzt am Mittwoch, Donnerstag, wird es in Genf in der UNO eine sogenannte Durban 2-Konferenz stattfinden unter der Ägide von Russland, Iran und Libyen. Eine segensvolle Union, Allianz, und in diesem Abschlussdokument steht deutlich drin, dass Israel sozusagen, und Russland spielt da eine große Rolle, dass Israel also keine Existenzberechtigung hat, weil es ein Apartheidstaat ist. Nichts ist falscher als das. Das ist ein Schlag ins Gesicht all der Opfer, die in Südafrika Opfer des Apartheid-Systems wurden. Das Apartheid-System war schrecklich. Mein Freund bei der christlichen Botschaft, das ist der Direktor, Malcolm Hedding, ist selber Südafrikaner, und er hat sehr dagegen opponiert und musste viel leiden und ist glücklich darüber, dass endlich dieses Apartheid-Regime aufgehört hat und die Leute jetzt frei in Südafrika leben können. Israel hat nie die Araber unterdrückt. Das, was jetzt passiert, dass die Araber eingeschränkt sind, haben sie ihren eigenen Führern zu verdanken. Diese armen Menschen dort, ihr müsst mal sehen, die Frauen, die Kinder, diese Leute, die so wie ihr in Frieden leben wollen, einfach in Ruhe leben wollen, arbeiten gehen wollen, die können das nicht. Nicht, weil Israel sie einschränkt. Israel schränkt sie ein, natürlich. Aber warum? Wegen dieser Hornissen, die ständig picken. Raketen werfen. Überlegt mal, wenn wir hier in diesem Bereich von drüben, von Holland aus, ist das die Provinz Holland? Ist das die Provinz Holland? Ja. Ist nicht die Provinz Holland, doch? Ja. Nein, da drüben, auf der anderen Seite. Das ist ja das Land Niederlande, ne? Wenn von den Niederlanden her immer Raketen kämen, so in den letzten 5 Jahren 9.000, 10.000, was würden wir machen? Wir würden sagen, wir sind Christen. Wir sagen, haut uns bitte hier auch noch eine drauf. Ist klar, ne? Würden wir sagen. Meinst du, wir dürften das, wir Deutschen, wo wir sowas Schlimmes angerichtet haben? Oder wenn wir nach Polen 3 Raketen schössen, was würde da passieren? Oder nach Tschechien? Ne? Israel muss sich dieses alles gefallen lassen und darf sich nicht wehren und wird verschrien als Apartheidstaat. Das hat nichts mit Politik zu tun. Das ist ein Phänomen der Endzeit. Israel ist seit 1948 wieder da, als Finger Gottes in der Welt. Ich fange an zu schreiben, sagt Gott. Ich fange an zu schreiben und beide haben zu leiden, Juden und Christen. Wir Gläubigen müssen uns darauf vorbereiten, dass wir harten Zeiten entgegengehen. Unsere Kinder in der Schule werden von den Lehrern indoktriniert, den Quatsch mit der Evolution zu glauben. Und wenn sie sagen, nein, glaube ich nicht, geschieht es ihnen wie mir. Ich habe als kleiner Junge die Bibel durchgelesen und als ich in der 5. Klasse mit 11 Jahren dann einen neuen Klassenlehrer bekam, Mathe, Bio, Religion, dann erzählt er uns diese Sache mit dem, ne, wo du hinten gucken musst, hat er Schwanz, ja, ist er vom Affen, ne, weil er das erzählt, ne, sein Großvater war ein Affe, sein Ur. Und dann habe ich gesagt, Herr Blum, das war in Wiesbaden, ich bin in Wiesbaden in die Schule gegangen. Dann habe ich dem gesagt, nein, das ist nicht so. Gott hat die Welt geschaffen. Ich, Blödmann, hätte ich das doch nie gesagt. Ich war schön bekloppt, doof, total daneben. Na, wie kann einer sowas sagen? Der Lehrer sagt, die Erde ist so und so entstanden. Und jetzt glaubt der kleine Bengel so etwas. Das ist total gefährlich. Diese Leute, die sowas glauben, das sind Fundamentalisten, das sind ganz gefährliche Menschen. Du glaubst gar nicht, wie gefährlich du bist für diese Umwelt, dass du daran glaubst, dass es einen Gott gibt und dass er die Welt geschaffen hat. Das ist ja gleichbedeutend mit diesen Leuten von Bin Laden, die da die 2 Häuser oder 2 Gebäude in New York da runtergelassen haben. Ja, so gefährlich bist du. Der Lehrer, der hat mich verfolgt. Ich hatte keine ruhige Minute mehr. Dann kriegten wir ein Zwischenzeugnis und das sah furchtbar aus. Mein schlimmstes Zeugnis, das ich je hatte. Mein Vater war ja auch Lehrer und der hat dann an den Rand des Zeugnisses geschrieben, dieses Zeugnis kann nicht als wahr angenommen werden. War der Skandal da? Klar. Aber ich war damals 11 und ich hatte die Bibel durchgelesen. Und ich wusste, Gott hat die Welt geschaffen. Und ich habe so viel mit Gott erlebt gehabt, als Kind, auch auf der Flucht. Da gab es keinen Zweifel. Das ist der helle Wahnsinn, wenn du mit Gott lebe tust. Und das ist unglaublich. Und dann habe ich das hat mich nur bestärkt. Aber ich habe etwas gelernt. Ich vergeude meine Zeit nicht mit Gegenbeweisen. Ich möchte beweisen durch mein Leben, dass es einen lebendigen Gott gibt. Das möchte ich. Lieb die Menschen. Wenn ich in Israel bin, ich bin in 2 Monaten wieder dort, dann habe ich auch mit Arabern zu tun. Das sind so liebe Menschen. Wir müssen mit den Arabern ein ganz großes Mitgefühl, ein großes Herz haben. Sie werden von ihren Führern total, entschuldigt bitte, ich sage das normalerweise nicht, ich sollte es auch nicht an dieser Stelle, verarscht, ne? Und die werden, das ist eine unglaubliche Frechheit, mit welch einer Gemeinheit diese armen Menschen, Frauen und Kinder und Männer von ihren eigenen Führern kaputt gemacht werden. Und deswegen beten wir auch für die Araber. Amen. Wir helfen auch Arabern als christliche Botschaft. Wir haben eine Menge sozialer Hilfsprogramme für Israelis und für Araber. Ich freue mich. Ein Freund von mir, vielleicht habt ihr von Shevet Achim gehört, Jonathan Miles, Amerikaner, junger Mann, der seit, wie viele Jahren ist es? Mehr als 10 Jahren. Junge Leute, Babys aus dem Gazastreifen und jetzt auch in den letzten Jahren aus dem Irak nach Israel gebracht hat. Und diese Kinder bekommen Herzoperationen. Ich war dort in dem Wolfson Center in Holon bei Tel Aviv. Die werden dort operiert und die Ärzte, diese israelischen Ärzte, machen diese Operationen vollkommen umsonst. Kosten entstehen nur durch das Krankenhaus und das wird dann durch Spenden gedeckt. Und dann gibt es viele, viele Kinder, viele Babys von den Arabern, die manchmal auch unter großen Schwierigkeiten aus dem Gazastreifen rausgeholt werden, damit sie leben können. Also wir sind nicht einseitig. Wir lieben die Araber genauso. Ich habe einen Freund, der hat für Arafat die Leute totgeschossen, die Israelis. Und er hat den lieben Heiland gefunden in Amerika. Und ein anderer war ein Hamas-Führer, dessen Sohn hat vor einiger Zeit Jesus erlebt. Und ihr glaubt nicht, Ahmadinejad hat voriges Jahr über Fernsehen gesagt, wir müssen damit aufhören, dass diese Christen jeden Monat uns 680 Moslems wegnehmen und die sich zum Christentum bekehren. Daraufhin haben die Pastoren dort in Teheran und anderswo gesagt, das stimmt nicht, die Zahl ist nicht richtig, das sind weit mehr. Aber trotzdem, Dankeschön, Herr Ahmadinejad, für diese Information. Gott tut Großes in Saudi-Arabien, in Libyen, in Algerien, in Mauretanien, in Tunesien, im Iran, im Irak, in Afghanistan. Menschen werden gerettet. Vielfach erleben diese Leute eine Begegnung mit Jesus. In einem Traum meistens. Und finden dann die Wahrheit. Herrlich. Also betet für diese Menschen. Die Zukunft gehört Jesus. So, jetzt, was habe ich noch hier? Dankeschön, Frau Pastor. Ich wollte. Dankeschön. So, was ist 1948 passiert? Was ist 1948 passiert? Nee, hatten wir noch nicht. Da ist der Abraham geboren. 1948 Jahre nach der Schöpfung ist Abraham geboren. Das ist jetzt eine biblische Zahl. Wir haben jetzt 5769 jüdische Zählungen. Gut. Schaut mal, ihr wisst ja, wo das steht hier. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen oder sprach zu Abraham, Lech Lecha, geh hinaus oder geh für dich aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft. Wisst ihr, wo das ist? Ja, Genesis 12, 1. Mose 12. Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Charan auszog. Das ist in der Türkei. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Knaan heißt es in Hebräisch. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Shechem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Preis sei dir, Herr, du bist derselbe. Ich freue mich über dein Wort und bitte gib Gnade, dass wir es gut verstehen können. Amen. Von Abraham wird gesagt, es gibt ein Buch, das heißt Yashar. Wenn ihr im Internet nachschaut, Buch Yashar, dann oder entweder nach der deutschen Schreibweise mit J-A-S-C-H-A-R, oder in Englisch, Yashar, ihr könnt es euch sogar auf PDF runterladen. Man kriegt es aber auch im Handel. Das ist das Buch der Gerechten. Das ist in Josua und in 2. Samuel 1 erwähnt, das Buch der Gerechten. Das ist ein uraltes Werk, enthält eine Menge Traditionen jüdischer Art und zeigt auf, dass zum Beispiel Abraham zur Zeit Nimrods lebte und dass Nimrod ihn ermorden wollte, weil er eben ein frommer Mann war und besonders war. Und Terach war sein Vater. Terach war ein Götzendiener, so lesen wir. Terach ist der Vater von Abraham gewesen. Und wir lesen in Josua Kapitel 24, dass er ein Götzendiener war. Und Abraham bekam den Ruf, auszuziehen. Lech Lecha heißt das. Das ist im Hebräischen, das geht aus unserem deutschen Wortlaut nicht hervor, dass wir es hier mit einem ganz speziellen, wunderbaren, fantastischen Ausdruck zu tun haben, der mehr aussagt als einfach nur ausziehen. Geh einfach mal, geh Brötchen kaufen, ne? Geh, fahr nach Celle oder fahr nach Ostfriesland oder so. Ne? Ist egal, das, so ist das nicht. Das Wort Lech Lecha, Lech heißt geh für dich. Gehe für dich. Das heißt, hab den Mut, allein zu sein, deinem Glauben zu leben, dem Glauben an einen lebendigen, ewigen Gott und dennoch mitten unter den Menschen zu sein. Es gibt ja diese fromme Abkapselung, dass wir, wo wir dem Heiland, lieben Heiland dienen, dass wir unseren frommen Zirkel machen und uns dann mit einem feurigen Heiligenschein umgeben, sodass niemand uns antasten kann und wir auch von dieser bösen Welt nicht berührt werden, weil die könnte uns ja kontaminieren. Das war natürlich schlecht. Nein, Lech Lecha heißt, geh für dich. Hab den Mut, das Alleinsein mit Gott zu genießen. Eine gewisse Distanz zu Menschen zu haben und doch ihr Freund zu sein und zu bleiben. Gottes Freund und der Menschen Freund zu sein. Seid den Menschen angenehm, sagt die Bibel im Neuen Testament. Seid den Menschen angenehm. Höp, sind wir das? Hey, du rauchst ja. Das ist Sünde, tu mal den Sargnagel raus. Ne? So haben sie früher die Leute dann überfallen. Das ist ja wohl, kann ja sein, ne, dass das schon mal hilft, aber ist wohl nicht so der richtige Approach Menschen gegenüber. Seid den Menschen angenehm. Dann haben wir hier, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Haus. Das ist eine interessante, das müsste eigentlich heißen, geh aus deines Vaters Haus, geh aus deiner Verwandtschaft und geh aus deinem Land. Aber genau umgekehrt ist es. Also verlass deine Heimat, verlass das angestammte Land, in dem du wohnst, verlass deine Freunde, verlass deine Sippe, immer enger der Kreis, und geh. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Und jetzt kommt's, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Wenn ihr in das Kapitel vorher reinschaut, da haben wir ja den Turmbau zu Babel. Turmbau zu Babel. Es gab ja auch in Ur einen großen Zikkurat. Das kann man nachschauen, das ist heute noch sichtbar, das hat man ausgegraben, hat man im vergangenen Jahrhundert ausgegraben. Einen viereckigen Turm, pyramidenähnlich. Man hat dort dem Mondgott gedient, dem Mondgott Sin. Und man hat auch dem Sonnengott gedient, aber vor allen Dingen dort in Ur-Chaldäa. Eine reiche Stadt war das, mit vielen, vielen Gärten, Plantagen, Früchten. Sehr dicht am Persischen Golf. Inzwischen hat sich der Euphrat ja weiter rausgeschoben. Und das Land ist, die Stadt ist jetzt weiter im Land, Landesinnern drin. Aber dort in Ur gab es eine hohe Kultur. Und damals, als Abraham lebte, lebte ja noch Noah. Er lebte 58 Jahre mit Abraham. Und sein Sohn Schem, der überlebte sogar den Abraham um über 35 Jahre. Soll Melchisedek gewesen sein nach der jüdischen Tradition. Abraham bekommt also diesen Aufruf, verlass dieses Land, ich will dich zum Segen machen, im Gegensatz zu dem, was vorher geschrieben steht. Sie bauten einen Turm, um sich, wir wollen uns einen Namen machen. Damit wir nicht über die ganze Erde verstreut werden. Okay? Und diesem Hochmut vieler Menschen, einer einsprachigen Vielvölkergruppe, setzt Gott einen einzigen Mann entgegen und schickt ihn in die weite Welt hinaus. Seht ihr das, den Unterschied? Er geht in die Welt hinaus. Und Jesus selbst sagt eines Tages, geht überall hin, in alle Länder, ihr Juden. Das sagt er zuerst den Juden. Seinen Freunden, den Jüngern. Jerusalem, Judäa, Samarien und die ganze Welt. Und so geht Abraham als jemand, der von Gott gewürdigt ist, unter den Menschen zu sein, für die Menschen da zu sein. Gott zerstört das, was in Babylon war, und nimmt sich einen Mann und sagt ihm, ich mache dir einen großen Namen. Und 1000 Jahre später sagt Gott zu David, ich mache dir einen großen Namen. Wie kann das sein? Gott gibt seinen Knechten Macht. Menschen, die Gott dienen, einen großen Namen, die müssen doch immer ganz klein sein. Wir haben uns gestern über das Singen unterhalten. Ich war ja einmal Sänger, nicht wahr? So, und dann kamen Leute zu mir und haben gesagt, Bruder Horst, wenn du jetzt so schön singen kannst, dann bitte, werd nicht hochmütig. Die hatten Angst, es gab Leute, die hatten Angst, ich könnte hochmütig werden. Das ist in der Regel so, dass diejenigen, die es wirklich können, eigentlich nicht wirklich wollen. Ein Freund von mir ist ein großartiger Sänger, der sagt, am liebsten sing ich in den Kleiderschrank rein. So. Gott hab nicht Angst, dass der andere hochmütig werden könnte. Pass auf, dass du es nicht wirst. Gott hat seine Wege, um mit seinen Knechten fertig zu werden. Wenn du eine schöne Stimme hast, dann hat Gott schon irgendwelche Mittel und Wege, um dich schön auf dem Teppich zu bewahren. Okay? Ne, Mädchen? Ist doch klar. Okay. So. Gott sagt, ich mache dir einen Riesennamen. Dasein für andere. Du sollst ein Segen sein. Was heißt das? Von dir aus deine Persönlichkeit wird so stark sein, dass du viele, viele Menschen beeinflussen wirst. Zum Guten. Zu Gott hin. Sie werden sich fragen, wer ist dieser Mensch? Was ist deine Anbetung? Damals zu der Zeit war das ja so, dass man sogenannte Götter anbetete. Was war das? Ich habe die Sonne schon erwähnt, ich habe den Mond erwähnt. Es gibt Stürme, es gibt Gewitter, es gibt Wolken, all diese Dinge. Dann gibt es das Meer, Poseidon, ne? Neptun. Dann gibt es andere Dinge, zum Beispiel Krieg, Hass, Liebe, Eros, all diese Dinge. Macht, diese Dinge der Natur, aber auch die tief drin im Herzen des Menschen sind. Wie gesagt, wie Krieg, Hass, Macht, all das hat man zu Göttern gemacht und hat sie angebetet. Man hat für sie verschiedene Namen gefunden. Und dann hat man nach diesen Dingen gelebt. Hatte ich Lust zur Liebe, bin ich zum Liebeshaus gegangen, habe da den Tempel besucht, geräuchert und mir eine nette Schickse genommen. Und dann ja, kam ich nach Hause und war alles okay. Ich habe der Göttin des Eros gedient. Wollte ich Krieg machen, habe ich dem Gott Mars gedient. Wollte ich irgendeinem anderen Gott dienen, dann habe ich eben das getan. Das kam ja aus mir heraus. Aber jetzt kommt etwas völlig anderes. Jetzt ist da ein junger Mann, der hört die Stimme Gottes und Gott kommt von außen her und redet mit ihm und er beginnt mit diesem Mann uns allen, dir und mir, verbindliche ethisch-moralische Regeln zu geben, nach denen Leben lebenswert wird, für dich als Individuum, aber auch für uns alle als Gemeinschaft. Und das ist hier niedergelegt in der Bibel. Die Bibel ist kein religiöses Buch. Die Bibel ist ein Buch zur Lebenshilfe. Es zeigt uns, wie durch Liebe, Verständnis und Güte Menschen miteinander im Frieden leben können. Was passiert, wenn das befolgt wird, was Gott sagt? Und was passiert, wenn es nicht befolgt wird, was Gott sagt? Und da haben wir eine Fülle von Material. Ihr könnt euch vorstellen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und ich will es gleich sagen. Leider hat es im Christentum ungefähr so im 2., 3. Jahrhundert eine Entwicklung gegeben, dass man, und da fing sie an, dass man den Glauben an Gott sehr stark mit dem Himmel verbunden hat. Also, wenn du dich bekehrst, dann kommst du in den Himmel. Sich bekehren, damit man nicht in die Hölle kommt. Sich bekehren, damit man in den Himmel kommt. Alles richtig, alles wahr, alles schön. Und was ist mit den 70 Jahren, die wir hier auf der Erde leben? Dann zwangsläufig muss es dann jemand geben, der so eine Art Autorität ausgeübt hat auf Gott und ihn beschwichtigt hat. Maria, die Mutter Gottes. Plötzlich war dieser Jesus so hoch, weil er ja im Himmel war, ein König im Himmel, und er bekam eine Ausstrahlung, die sehr unnatürlich und übernatürlich war, unerreichbar, und wir brauchten wieder jemand, der uns half. Und 400 Jahre nach diesem Geschrei dort in Ephesus bei Paulus haben die Bischöfe und Priester, die Rom unterstellt waren, geschrien: Groß ist Maria der Römer, sozusagen. Stundenlang. Genau dasselbe. 400 Jahre später. Nein, es kommt nicht nur darauf an, in den Himmel zu kommen. In allererster Linie brauchen wir diese 1200 Seiten dafür, ein Leben im Shalom, ein Leben im Frieden, ein Leben in der Güte, in der Barmherzigkeit, in der Gegenwart Gottes, unter den Menschen, mit den Menschen zu leben. Das brauchen wir. Das ist ein Buch der Lebenshilfe. Gott ist kein religiöses Phantom. Jesus ist kein religiöses Phantom, meine Lieben. Gott ist eine Realität. Und wir sind eine Realität. Und wir gehen mit dieser Realität einher. Er kennt uns, wir kennen ihn, wir leben mit ihm, wir halten uns an das, was er sagt. Das ist Leben. Das ist Überfluss von Leben. Darum ist Jesus gekommen. Noch ein Beispiel. Von Jesus heißt es im Glaubensbekenntnis der Kirche: Ich glaube, und dann heißt es, geboren von der Jungfrau Maria. Und dann, wie geht's weiter? Gelitten unter Pontius Pilatus. Und dazwischen, was ist mit den 30 Jahren? Ja, nüs. Gar nichts. Kein Ton. Seht ihr? Das ist die Entwicklung in der Kirche des 2., 3., 4. Jahrhunderts. Das Leben Jesu ist nicht mehr relevant. Ich möchte euch sagen, das, was wir von Jesus in den Evangelien lesen, hat sich wirklich abgespielt. Historischer Jesus. Das ist echt. Das ist kein Phantom. Das ist echt. Es war. Wenn ich davon rede, dass Jesus einem Blinden die Augen auftut, dann hat das stattgefunden. Amen. Jawohl. Mensch, das kann er doch heute machen, oder? Na klar, ich würde ja nicht, entschuldigt bitte schon mal, dass ich auch schon mal so ein bisschen dann auch, sagen wir mal, enthusiastisch werde, ne? Ja. Jesus ist real, er ist da, er ist hier, er ist gegenwärtig, sein Name ist wunderbar, er ist da. Anfassen. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, die wir anfassen konnten. Fleisch, das Wort wurde Fleisch. Übrigens, Fleisch, das Wort Basar, ist Teil des hebräischen Wortes für Botschaft. Eine Botschaft ist keine Botschaft, wenn man sie nicht anfassen kann. Das ist doch toll. Zum Beispiel, wenn der Adam sagt, aufwacht aus seiner Narkose und dann sich umguckt und was sieht? Die schönste Frau der Welt. Da dreht er durch fast, ne? Dann sagt er, das ist Fleisch von meinem Fleisch. Basar. Das ist jetzt ein kleiner Abschweifer. Lasst mich das mal machen. Mensch, in Englisch würde man sagen, what a message. What a message. Was für eine Botschaft. Meine Frau, was für eine Botschaft. Jesus, was für eine Botschaft. Und deswegen sage ich es noch einmal, das, was Abraham erlebt, das, was wir erleben, das, was die Apostel erlebt haben, ist Realität, hat nichts mit Religion und nichts mit Theologie und all diesen Sprüchen zu tun und nicht mit Frömmigkeit. Es hat zu tun mit Leben. Es ist doch schizophren, wenn wir hingehen und dann haben wir hier das Haus des Herrn. Glaube ich nicht, wir haben hier einfach einen Saal. Haus des Herrn bin ich und du. Okay? So, wenn wir dann hierher kommen, hier machen wir unsere fromme Sache und dann gehen wir wieder raus, dann sind wir da so nach 2 Stunden sind wir wieder in der Realität angekommen. Ne? Ja, vorne hinten an der Ampel, so ein Idiot, wie kann der nur, ne? Fährt mir fast rein, schlaf doch nicht oder so, was auch immer, ne? Ja, und dann leben wir in 2 Welten, in der Welt der Frömmigkeit und der Religiosität. Und das ist ja das, was diese Atheisten, sogenannten Atheisten, die gibt's wirklich nicht, was diese Leute, die uns hassen, die Christen hassen, jetzt vermehrt auch in unserem Land, so ätzend finden. Diese Schizophrenie, Frömmigkeit und dann diese andere Seite, unsere Menschlichkeit. Nein, Jesus möchte, dass wir integre, ganze Persönlichkeiten sind. Ohne diesen Anflug von. Ne? Weißt du, hier fließt uns das heilige Olivenöl aus dem Mundwinkel. Und da draußen, da können wir wieder anders sein. Und unsere Kinder fragen sich, oh Mann, ey, ist das krass, der Alte, du. Mann. Ist wahr, die Kinder beobachten uns ja nun, ne? Kann das sein, dass du deine Eltern auch beobachtet hast, wenn du fromme Eltern gehabt hast? Nein, es geht um Leben. Es geht um Leben. Und dann schauen wir mal, was hier drin geschrieben steht. Ich will deinen Namen groß machen, du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und die dich segnen, die werde ich auch segnen. Die dich verfluchen, werde ich auch verfluchen. Nun, Fluch ist schlimm, ne? Also, Wer dir, das Wort müssen wir so verstehen, das Wort hat mit Gilgal, Rad zu tun in Hebräisch. Ein Rad dreht sich und wenn das Rad jetzt nicht genügend Reibung hat, dann dreht es durch. Ne? Man kann ja mal auf dem Eis, im Winter kann man das versuchen, ne, wenn das so schön glatt ist. Mit Sommerreifen, dann drehen die Räder durch und du kommst nicht von der Stelle. Ne? Muss der ADAC helfen. Das ist das Bild. Wer dir, Abraham, das Wasser abgräbt, dem werde ich die Lebensgrundlage entziehen. Der Typ kann durchdrehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich und kommt nicht voran, wie so ein Hamster in seinem Käfig. Na? In seinem Rad da. Der hat nicht ein Rad ab, aber so ähnlich ist es. Dem entziehe ich selber die Lebensgrundlage. Darauf kommt es an. Und da ist noch etwas. Komm nochmal zurück. Gott sagt zu Abraham, hör mal Junge, du musst jetzt unter die Leute, du musst jetzt hier weg, aber du gehst unter andere Leute. Du kommst auf jeden Fall unter andere Leute. Du bist für andere Menschen da. Wir erleben eine menschliche Katastrophe in unserer Gesellschaft. Und das ist der sogenannte Individualismus, ja. Ich habe eine Tochter. Damals, ihr wisst, wie das ist, Jungs, ne? Mit den 17-Jährigen, wenn die Eltern haben, du. Mann. Ich hatte dieselben Erfahrungen mit meinen Eltern. Ist Katastrophe. Als ich 17 Jahre war, du nicht. Nein, ist klar. Nein, nein, ich meine, so ein Papa wie du und so eine Mama ist schon klar. Aber kann ja nicht jeder, ne? Und als ich 17 Jahre war, habe ich gedacht, Mann, oh Mann, wie kann man nur? Der Alte versteht mich überhaupt nicht. Ne? Aber als ich 27 wurde, so sagte Mark Twain, da habe ich gemerkt, der Alte hat dazu gelernt und versteht mich schon langsam. Und als ich 37 war, habe ich gemerkt, jetzt kann ich ihn schon öfters mal um Rat fragen. Ne? Und so hatte ich eine Tochter, ich habe sie noch, wie gesagt, macht nächste Woche, 14 Tagen, macht sie Staatsexamen als Lehrerin. Und dann sagte sie mir, ich will sein. Ja gut, sage ich, dann leg mal diese ganzen Abziehbilder, die du hast, ab und sei mal du. Ich würde mich freuen, wenn du endlich mal du bist und nicht andere Typen, die du dir von irgendwo angeguckt hast. Hat sie begriffen, ne? Gut. Ich habe einen Sohn, der hat so ähnlich gesprochen und ist immer alles nur eine Frage der Biologie. Neulich ruft er mich an, Vater, kannst du mir mal einen Rat geben? Er wird bald 40. Auch nicht schlecht, ne? Also ich lerne, habe eine Menge dazugelernt, sodass mich meine Kinder langsam auch um Rat fragen können. Aber ihr werdet das ja auch alle erleben, ne? Wenn ihr noch lange da sein werdet. Der Individualismus ist ein Krebsgeschwür. Ich mach, was ich will. Ich will, was ich will. Ich will ich sein. Schlimmer kann man Minderwertigkeitskomplexe nicht ausdrücken. Gott will nicht, dass du mit Minderwertigkeitskomplexen rumläufst und dir ständig einredest, ich will ich sein. Ich bin mein Ich, mein Image. Sondern Gott will, dass du eine eigene Persönlichkeit wirst. Und eine eigene Persönlichkeit, die behauptet sich unter anderem. Die weiß, was sie ist und tastet nicht rum, hier, da, dort. Kann ich jetzt nicht lange drauf eingehen, aber ist schon toll. Bei Abraham sind schon die ganzen modernen Probleme, die wir damals hatten, die wir heute hatten, schon damals ausgesprochen. Und Abraham ging, wie der Herr gesagt hatte, und dann war sein Neffe, der ging auch mit, wie hieß der nochmal? Wie schwer war der? Ein Lot, ne? Ja. Lot, Schleier, Umhüllung heißt das so. Das war ein Typ, der hat eine tolle Chance gehabt. Sein Onkel, der konnte ihm eine Menge beibringen. Er hat auch eine Menge gelernt, beispielsweise Gastfreundschaft und so weiter. Das hat ihm ja auch das Leben gerettet dort in Sodom. Aber der arme Junge, der hat es nie wirklich begriffen. Es gibt Leute, die möchten gerne, aber es gibt doch immerhin Dinge, die sie in ihrem Leben festhalten und die sie nicht loslassen wollen. Und so ging es mit Lot. Die gingen mit. Aber da ist noch etwas. Die Bibel sagt, gut, die Frau ging mit, klar, ne? Ja, nicht immer, aber ist schon klar, dass sie mitgeht. Die Sarai, die Frau von Abraham. Und die Seelen, die sie in Haran gewonnen haben. Seelen, die sie in Haran gewonnen haben. Das ist ein Ausdruck. Ein Wort aus der Zeit unseres Herrn Jesus, von den Weisen Israels, lautet ungefähr so, wer einen Heiden zu Gott führt, ist wie jemand, der einen neuen Menschen erschafft. So wie Gott einen neuen Menschen erschafft, ist einer, der einen Menschen von den Heiden zu Gott führt. Jesus sagt zu Nikodemus, ihr müsst von Neuem geboren werden, ihr müsst von oben her geboren werden. Abraham war der erste Missionar. Der hat in Haran Leute zu Gott geführt. Er hat sie davon überzeugt, dass das, was er gesehen, gehört und geglaubt hat, wahr ist, eine Realität ist. Und sie haben sich ihm völlig angeschlossen. Geistig und auch in ihrem ganzen Leben. Sie sind mit ihm gegangen. Neue Menschen. Und in der Geschichte Israels ist Abraham derjenige, der als erster Missionar von Ur nach Kanaan geschickt wurde. Das heißt, Kanaan heißt Niederlande. Niederlande, in die Niederlande geschickt wurde. Vielleicht muss einer in die Niederlande gehen und dort mal den Leuten auch was predigen. Ne? Die brauchen den lieben Heiland auch, auch wenn wir Deutsche sind. Aber vielleicht bist du ja nicht Deutscher. Und dann, das hat er gelernt. Ich muss Missionar sein unter den Amoritern. Ich muss den lebendigen Gott, ich muss diesen sogenannten ethischen Monotheismus, diesen Glauben, den verpflichtenden Glauben an Gott unter die Menschen bringen, damit sie eine neue Lebensqualität gewinnen. Dass wir an Jesus glauben, gibt uns eine neue Lebensqualität und das bringen wir unter die Menschen. Die Leute beobachten uns ja. Was ist das für ein Typ da, ne? So wie wenn er auf immer Zitronen isst oder wer weiß, was, saures Gesicht. Das ist bestimmt ein Frommer, ne? Ja. Nein, die Leute müssen an uns Lebensqualität feststellen. Amen. Wo ist der junge Mann, der hier vorhin gestanden hatte und Angst hatte? Da wo? Da bist du. Klar, natürlich. Junge, Lebensqualität diesen Leuten bringen. Die Skinheads, die brauchen einen lieben Heiland. Und du sollst gar nicht glauben, wie viele von diesen Skinheads oder auch von dem Gegenüber, von den Punkers, gibt's die noch? Und ja, wie viele, deswegen sind, das ist doch, dass sie so sind, ist doch ein Ausdruck des Durstes nach Gott. Die wissen nur nicht, dass sie nach Gott schreien. Israel, Gott sagt zu Mose, mein Volk, ich habe das Schreien meines Volkes Israel in Ägypten gehört. Und die haben die Israeliten geschrien? Die haben in ihr Kissen reingeholt, weil wenn sie es eins hatten. Die haben geweint, die haben geschrien, von Gott hatten sie wenig Ahnung. Aber Gott hat das Schreien ihrer Seele gehört. Leute, lasst uns das Schreien der Punks und Skinheads hören. Und aller anderen auch. Auch die Typen, wo so viel Geld haben, tun. Ja. Die brauchen alle Jesus. Die brauchen Lebensqualität. Deswegen sind sie so. Sie sind verzweifelt. Wie viele Kinder, wie viele Mädchen, wie viele Jungs laufen da rum und haben keine Unterkunft. Wir sind dazu da, ihnen Lebensqualität zu bringen. Wir sind dazu da, zu ihnen hinzugehen. Mensch, wach auf, denk nicht an Mallorca und denk nicht an wer weiß was. Geh mal auf die Straße und opfere dieses Jahr deinen Urlaub den Menschen, die in deiner Stadt sind, in unserem Land sind. Ich fordere dich wirklich dazu auf, denn das hat Abraham getan. Und dann kommt es in die Geschichtsbücher von Jesus. Amen. Ja, musst du machen, Jung, ne, Mädchen. Tust du mal was, ne? Sparst eine Menge Geld. Und kannst jeden Tag hier ein Zeugnis sagen. Menschen werden von Jesus verändert und unsere Gesellschaft wird verändert. So, jetzt müsste ich eigentlich zum Schluss kommen. Das ist so ein schönes Wort hier. Also er hat Seelen in Haran gewonnen. Die gingen alle mit ihm. Und dann kommt er nach Kanaan, da heißt es, und da erschien ihm der Herr, er hat dann noch eine Art Altar gebaut. Er hatte nicht eine Fantasie, er hatte nicht einen Traum, der Herr erschien ihm. Das machte ihn zum Propheten, das kann man sich nicht selber nehmen. Man kann nur Prophet werden, wenn Gott selbst einem begegnet. Das andere kann man nicht machen, das geht nicht. Schluss aus, ich höre jetzt auf. Abraham hat in einer gottlosen, von Göttern, sogenannten Göttern, die ja nichts sind, aber die von den Dämonen eben ausgenutzt werden. Dieser Glaube wird von Dämonen ausgenutzt, so sagt Paulus, den Ruf Gottes erhalten, sein Missionar zu sein. Und er ist es geworden. Und er hat Menschen zu Gott geführt in Haran und als er in Kanaan war, hat er sie auch zu Gott geführt, eine ganze Reihe sogar und sie haben ihm geholfen. So, ich denke, ihr wollt jetzt nach Hause, ne? So ähnlich ist das wohl. Da muss ich jetzt aufhören. Aber eine Sache sollte ich euch nicht vorenthalten. Es gibt eine alte Geschichte, die ist 2000 Jahre alt. Eine hebräische Geschichte. Der Heilige, gelobt sei er, saß am Anfang der Schöpfung und dachte nach, als er die Generationen von Enosch, also dem Enkelsohn des Adam, sah, bis zu Noah und darüber hinaus und Babylon und so weiter, auf welch einen Menschen oder auf was für einen Felsen kann ich die Menschen bauen? Und er schaute nach und schaute nach und schaute nach und er grub nach im Morast, immer Morast. Und dann plötzlich stieß er auf einen Felsen. Und als er diesen Felsen sah, sagte er, jetzt habe ich einen Felsen gefunden. Und in der hebräischen Sprache der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, heißt dieser Felsen in Hebräisch Petra. Das ist ein Leihwort oder Lehnwort aus dem Griechischen. Auf diesen Petra werde ich jetzt die Menschen aufbauen, das Menschengeschlecht, Abraham. Und er sah Abraham und sagte, jetzt habe ich Felsen gefunden, jetzt habe ich Petra gefunden. Und das ist eine Parallele zu dem, was Jesus sagt zu Petrus. Du bist Petrus. Und auf Petra, und damit benutzt Jesus in der hebräischen Sprache ein hebräisches Lehnwort aus dem Griechischen, werde ich meine Gemeinde bauen. Es ist der Glaube Abrahams. Nichts mit Papst und alles so dummes Zeug, sondern Petra. Das ist der Glaube Abrahams. Darauf bauen wir auf. Lebensqualität ohne Religiosität. Und das wünsche ich uns allen. So, dann wollen wir noch mal beten. Wollen wir unseren Herrn noch mal anrufen. Wollen wir das? Könnt ihr aufstehen? Jo, danke. Herr, wie bist du groß und herrlich und wunderbar. Unermesslich sind deine Werke und deine Güte, deine Barmherzigkeit und Gnade. Du kommst uns entgegen mit solch einer unglaublichen Herzensweite, die wir gar nicht kennen. Schenk sie uns, gib uns eine Herzensweite für unsere Mitmenschen, für unsere Kinder, für unsere Eltern, für die Leute hier in der Gemeinde, für die, die wir nicht leiden können, die uns stinkig sind. Aber wir danken dir, dass du es schaffen wirst und dass wir das, was du uns gesagt hast, ausführen können. Ich bitte dich, wirke du durch deinen Heiligen Geist. Segne deine Kinder hier. Halleluja. Amen. Amen. Dankeschön. Übrigens, ich habe einen ganz tollen Menschen kennengelernt, wollte ich noch sagen, dass der Friedhelm vor fast 2 Jahren in Israel. Schön, dass ihr so einen lieben, netten Pastor habt. So.